Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Der Podcast aus der Arbeiterklasse, der der Hochkultur zeigt, wo der Bartel den Most holt.
Robin, wer ist eigentlich dieser Bartel?
Ja, das fragen sich alle. Das ist eine der größten Menschheitsfragen, glaube ich, ever. Niemand weiß es, aber alle rätseln. Und das ist auch schön.
Er holt auf jeden Fall den Most, das ist doch wichtig.
Ja.
Den Most holen ist immer wichtig. Ihr habt es schon gehört, meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike.
Salü.
Und natürlich auch wieder mit von der Partie aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
Hallihallo. Und er ist unser ganz persönlicher Bartel und er holt immer den Most für uns. Unser Mann aus Münster, der Robin.
Hallihallöchen.
Robin, Diese Woche ist so viel Gutes passiert, aber eine Sache, die hat dein Herz ganz besonders erreicht und gewärmt. Deswegen bitte beginn diese wunderbare Show mit der News, die dich begeistert in dieser Woche.
Yes, das mache ich doch total gerne. Wir sind ja der Preislisten-Podcast, ihr kennt uns deswegen, ihr liebt uns deswegen und natürlich gucken wir auch immer wieder auf Preislisten. Der Preis der Leipziger Buchmesse wurde vergeben und in der Kategorie Übersetzung hat niemand anderes als Bora Chung gewonnen für die Übersetzung ihres Buches Der Fluch des Hasen, zusammen mit dem Übersetzer Ki Hyang Lee, der das Ganze vom Koreanischen ins Deutsche übersetzt hat. Und da habe ich mich sehr doll gefreut, weil dieses Buch haben wir bereits im Zuge des International Booker Prize 2022 vorgestellt. Könnt ihr noch mal reinhören, Folge 208, magischer Realismus, Kurzgeschichten. Ach, Kurzgeschichten, endlich werden Kurzgeschichten so gewürdigt, wie sich das gehört. Und deswegen feiere ich das natürlich auch vollkommen ab. Und völlig zu Recht hat Bora Chung hier diesen Preis abgesahnt. Und da können wir ihr natürlich nur gratulieren.
Genau. Und ich möchte hier nochmal erwähnen, ihr als ZuhörerInnen von Papierstau Podcast wart natürlich wieder vorne mit dabei, weil wer redet eigentlich heute noch über Bora Chung? Klar, Robin, weil er total begeistert ist von dem Band. Aber unser Publikum hat natürlich schon vor 2 Jahren, genau wie Robin das gerade ausgeführt hat, ausführlichst über dieses Buch etwas erfahren dürfen und die anderen Nominierten des International Booker 2022. Und das ist eine wunderbare Brücke dazu, dass wir es ja, nicht nur Robin kann schöne Überleitung, dass es gerade eine Verkündung gab beim International Booker, nämlich die Longlist für das laufende Jahr 2024. 2 Dinge möchten wir vorab verraten. Zum einen, die Liste war sehr überraschend. Auf der ganzen Welt rätselt man, wie diese Longlist zustande kam. Und etwas sehr Schönes ist auch zu bemerken über diese Longlist, denn es gibt einen Südamerika-Schwerpunkt, wie ihr es von uns als Preislisten-Podcast allerdings gewohnt seid. Insbesondere hinsichtlich des Bookers, unseres Lieblingspreises, aller Preise überhaupt, werdet ihr selbstverständlich in Bälde eine ausführliche Sondersendung zum International Booker bei uns auf die Ohren bekommen. Deswegen jetzt nur ein kurzer Hinweis auf das, was hier auf uns zurollt in Sachen internationaler Booker-Preis. Jetzt schauen wir aber, glaube ich, auf einen anderen internationalen Preis, den wir auch lieben, oder Annika?
Ja, nämlich den Dublin Literary Award. Da wurde jetzt nämlich auch eine riesengroße Longlist verkündet. Und warum lieben wir diesen Preis? Das ist so ein bisschen, ja, so ein Preis aus der Community für die Community. So kann man es vielleicht ganz gut erklären. Da sind nämlich Büchereien gefragt. Also Menschen, die wirklich den ganzen Tag mit Büchern zu tun haben, die sehen, was wird gerne gelesen, was wird gerne ausgeliehen. Und die können aus der ganzen Welt fleißig Werke nominieren. Und das haben sie auch getan. 80 Büchereien haben mitgemacht aus 35 Ländern. Also allein das ist schon eine ziemlich krasse Nummer. Und aus diesen Einsendungen wurde jetzt also die Longlist zusammengestellt, die auch entsprechend groß ist. Da finden sich nämlich 70 verschiedene Werke drauf und das ist halt wirklich so international, wie es sich anhört. Also diese Büchereien aus den 35 Ländern, da sind alle Kontinente vertreten, da sind 31 Bücher dabei, die übersetzt wurden, da sind 16 Debütromane dabei. Also das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend und ihr seid hier mal wieder ganz vorne mit dabei, weil wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr auch schon, welche dieser 70 Werke es auf die Shortlist geschafft haben. Das schaffen wir hier aus redaktionellen Gründen nicht so ganz. Aber was wir natürlich auch lieben, ist zu spekulieren und zu orakeln. Und ihr könnt euch vorstellen, bei dieser Auswahl von Büchern und vor allem bei dieser Internationalität sind natürlich einige Werke und AutorInnen dabei, die wir sehr, sehr abfeiern, die wir sehr, sehr gerne mögen und von denen wir natürlich hoffen, dass sie auf die Shortlist kommen. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt schon mal abgleichen, könnt euch dann ja mal denken, ob wir uns ärgern oder freuen, aber wir haben natürlich, als erstes gucken wir vielleicht mal auf die Einträge, die aus Deutschland gemeldet wurden. Da sind also die Stadtbibliothek Bremen hat mitgemacht, die Stadtbüchereien Düsseldorf, Heidelberg, Leipzig, Frankfurt am Main und Berlin und Bonn. Also da ist jede Menge dabei und die haben natürlich Namen und Bücher auf der Liste, die wir auch gut kennen, die wir schon im Programm hatten. Olivia Wenzel ist zum Beispiel dabei mit 1000 Serpentinen Angst. Sharon Dodua Otto ist dabei mit Adas Raum und Mito Sanyal, Grüße gehen raus mit Identity. Yay. Also das mal ein ganz klitzekleiner erster Einblick. Andere Bücher, die wir hier auch in der Show hatten. Es liest sich so ein bisschen wie Best-of auf Papierstau, wenn man sich die Liste hier anguckt. Von daher, auch da sind wir mit den Bibliotheken ganz dicke, was das angeht. Ich finde das cool. Was sagt ihr zu dieser wirklich, ja, vielfältigen Liste, so möchte ich es mal nennen? Was habt ihr denn für Lieblinge noch entdeckt?
Ja, Annika, da hast du nämlich vollkommen recht. Eine sehr, sehr schöne Liste, sehr viele tolle Titel drauf, die wir selber auch schon abgefeiert haben. Einen, auf den ich jetzt mal gerne besonders eingehen möchte, ist Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriele Zevin. Das haben wir hier vorgestellt. Das hat natürlich so ein bisschen Nerd-Shit-Nostalgie in mir ausgelöst, weil es geht um ein paar Leute, die ein Videospielunternehmen gründen und ja, da so ihre Freundschaft dran zerbricht. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Werk. Sehr emotional mitreißend. Also da bin ich absolut begeistert, dass das hier auf dieser Liste gelandet ist und zwar völlig verdient. Und natürlich auch gesehen hier, letzte Folge hatten wir es erst im Programm von Nana Kwame Adjebrenya, Chain Gang Allstars, haben wir richtig abgefeiert. Nana war bei uns als Interviewgast am Start, hat ein paar Sachen zu seinem Buch verraten. Wir haben es hier richtig krass abgefeiert. Ein Buch über den Prison Industrial Complex in den USA mit dystopischen Elementen, wo es um GefängnisinsassInnen geht, die ja in Todeskämpfen gegeneinander antreten und wenn sie längere Zeit überleben, vielleicht irgendwann die Freiheit erreichen. Ein wirklich emotional sehr mitreißender Roman, da haben wir uns sehr, sehr lange drüber unterhalten und da freuen wir uns natürlich ganz doll, dass Nana hier auf dieser Liste vertreten ist. Maike, was hast du denn noch so Schönes gefunden auf dieser wirklich sehr, sehr langen und sehr schönen Liste?
Also ich muss natürlich sagen, auch mein Favorit, Nana Kwame Adjebrenya, den würde ich sehr gerne gewinnen sehen. So ein junger Autor auch noch und wir wissen nicht, mit was der noch um die Ecke kommt. Ich erwarte ganz, ganz, ganz Großes von Nana, ganz fantastisch. Ich muss auch nochmal betonen, das, was Annika anfangs ausgeführt hat, das Fantastische an diesem Preis, am Dublin Literary Award, ist ja, dass hier alle Literatur gleich behandelt wird. Also es treten hier übersetzte Werke und englischsprachige Werke aus der gesamten Welt gegeneinander an, was für die Diskussion natürlich großartig ist, weil man die Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Weltliteraturen herausarbeiten kann. Das liebe ich. Also 35 Länder nominieren hier mit, 31 der Romane der Nominierten sind Übersetzungen, 16 Debüts. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was haben wir noch hier auf der Liste drauf? Wir haben jetzt so viel uns gefreut. Möchte ich hier auch mal erwähnen, Demon Copperhead von Barbara Kingsolver.
Ich wusste, dass das kommt.
Mehrfach ganz ehrlich, auf der Liste.
Was zum Fick, Freunde, ganz ehrlich. Was ist so toll an diesem Buch? Es gewinnt alle großen internationalen Literaturpreise. Es ist mir ein Rätsel. Ihr habt mich schon so oft darüber ranten gehört. Lass mal jetzt einfach. Ein großer Favorit für den International Booker, nämlich Crooked Plow aus Brasilien, steht hier auch auf der Liste. Also Überschneidungen unserer Lieblingspreise. Wir haben Jonathan Escoffrey mit If I Survive You auf der Liste, den wir auch schon im Programm hatten. Emma Donoghue mit ihrem aktuellen Titel Haven, die kennt ihr vielleicht vom Titel Raum, der wurde auch als Film ein großer Erfolg, Raum von Emma Donoghue. Dann haben wir natürlich, es ist der Dublin Literary Award, müssen wir nach Irland gucken, der großartige Sebastian Barry mit All God's Time ist hier nominiert, der war auch für den Booker nominiert. Was haben wir noch am Start? Dennis Lee Hain, Annika, da geht dir doch das Herz auf.
Ja.
Esther Kinski aus Deutschland ist auch noch dabei für Rombo. Was ich gerne noch erwähnen will, zwei Sachen, weil wir haben hier noch nichts Versautes erwähnt. Ne? Wir sind ja hier der sexpositive Podcast, da schauen wir noch da drauf. Und zwar haben wir zum einen Kevin Lambert mit Querelle auf Roberval. Das ist offenbar Eine Variation von Jean Genets Querelle de Prest. Also finde ich richtig gut, hier was Experimentelles, Wildes auf der Liste. Und Felicia Berliners Schmutz, das wunderbare, wunderbare Debüt über eine hasidische Frau, die nach ihrer Freiheit inklusive ihrer sexuellen Freiheit sucht. Ein so amüsantes und schlaues Buch hatten wir auch schon bei uns in der Show. Also ihr merkt schon, der International Dublin Literary Award ist immer eine Reise wert, eine intellektuelle.
Und um hier die Papierstaub-Podcast-Bingo-Karte noch voll zu machen, wir haben es ja jetzt schon erwähnt, es sind auch übersetzte Werke dabei und die ÜbersetzerInnen werden auch mit angegeben. Und wen finden wir da auf unserer Liste? Unseren alten Buddy Frank Wynn, der nämlich auch nominiert ist mit der Übersetzung von Santiago Amigorenas Werk The Ghetto Within. Also Papierstau-zertifizierte Liste hier, würde ich sagen.
Genau. Hört nochmal in unser Interview mit Frank Wynn rein. Es lohnt sich.
Es lohnt sich sowieso alles immer von uns zu hören, ne? Aber wir werden dann natürlich weiterhin ein Augenmerk drauf haben und bestimmt auch nochmal über die Shortlist sprechen, in der einen oder anderen Form. Und jetzt lass uns doch mal zu den Büchern dieser heutigen Folge kommen, weil ich habe jetzt richtig Bock mit euch über toxischer Weiblichkeit zu reden.
Mm. Mansplain es uns, Robin.
Ja,
immer
genau.
Gerne. Dafür bin ich doch hier. Was soll ich denn sonst in diesem Podcast? Jetzt reden wir reden immer über toxische Männlichkeit. Jetzt geht's um toxische Weiblichkeit und was es damit auf sich hat. Das erkläre ich euch natürlich jetzt gleich. Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz. Ein Sachbuch über, wie der Titel bereits verrät und ich gerade auch schon verraten habe, toxisch weibliche Verhaltensmuster, wie diese entstehen und zu welchen teils fatalen Resultaten diese Muster führen können. Erstmal zur Autorin selbst. Sophia Fritz ist 1997 in Tübingen geboren und studiert seit 2017 an der Filmhochschule in München Drehbuch. 2021 erschien ihr Debütroman Steine schmeißen, 2022 folgte Kork und 2023 die Erzählung Frankfurter Kranz in der Anthologie Glückwunsch. 15 Erzählungen über Abtreibung. Sie schreibt für Zeit Online und hat eine Ausbildung als Jugendguide für Gedenkstätten, als Sterbebegleiterin im Hospiz und als Tantra-Masseurin. Jetzt kommen wir mal zum Buch. Bei einem Titel wie Toxische Weiblichkeit fragt man sich natürlich direkt, worum es sich eigentlich dabei handelt und welche Arten von Verhalten denn toxisch weiblich sind. Da werden einige ältere weiße Männer natürlich jetzt sofort erstmal drauf anspringen mit Sprüchen aller, die Weiber, die brauchen immer so lange Bart oder warum zieht meine Frau eigentlich keine heißen Dessous mehr an? Darum geht's natürlich hier nicht.
Okay.
Der Autorin zufolge sind Beziehungen, die sich eben nicht auf Augenhöhe abspielen, sondern wo sich jemand tendenziell über eine andere Person oder unter einer anderen Person verortet, toxisch. Sophia Fritz untersucht anhand eigener Erfahrungen, den Erfahrungen von engen Freundinnen oder Bekannten und den Erfahrungen von Autorinnen, Aktivistinnen und Psychologinnen den Begriff und legt dafür im Laufe des Buches verschiedene Ausprägungen vor, die ich hier mal im Schnelldurchlauf kurz anreiße, damit man ein konkretes Bild davon bekommt. Wir haben einmal das Good Girl. Eine fast klassische Ausbildung des patriarchalen Systems, das Frauen bereits früh einbläut, ja nicht zu anstrengend, damit ist vor allem meinungsstark und selbstbewusst gemeint zu sein und den Männern nicht im Weg zu stehen, sondern ihnen aus dem Hintergrund zu assistieren und auch ja nicht zu viel Raum einzunehmen. In der Praxis, so führt Fritz aus, führt das in vielen Fällen dazu, dass Frauen, die dieses Good-Girl-Verhältnismuster internalisiert haben, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen stellen und sich nicht nur übervorteilen lassen, sondern sich auch ihre eigenen Grenzen so gut wie nicht bewusst sind und dadurch häufig in unangenehme Situationen geraten. Im Konkreten fällt es betroffenen Frauen schwer, ihre Emotionen in Handlungen zu übertragen. Dann haben wir die Powerfrau. Dieser Begriff wurde in den späten 90ern und frühen 2000er Jahren als positiv konnotiertes feministisches Label genutzt, um Frauen zu beschreiben, die nicht nur im patriarchalen System mitmischen, sondern auch Entscheidungen dort treffen dürfen. Was geht denn da ab? Was jedoch damals als positive Neuerung gefeiert wurde, hat laut der Autorin auch eine ganze Menge negativer Folgen. Der Begriff der Powerfrau lässt nämlich fast gänzlich die menschliche Seite außer Acht und bezieht sich darauf, dass Powerfrauen alles alleine regeln müssen, sich um ihren Job kümmern, den Haushalt schmeißen, die Kinder versorgen und natürlich auch noch um den Ehemann sich zu kümmern und dabei nicht mal ins Schwitzen geraten. Schwäche, Müdigkeit oder auch gesundheitliche Probleme werden dabei völlig ausgeblendet und der Powerfrau wird wieder die Mündigkeit über ihre eigene Selbstbestimmung geraubt. Dann haben wir noch die Mutti. Die Mutti auch hier ein sehr klassisches Rollenbild für Frauen, das ihnen zwar Respekt sogar von Männern einbringt, sie jedoch gleichzeitig in eine vorbestimmte Rolle drängt, aus der es kaum Entkommen gibt. Es beschreibt auch hier ein Verhaltensmuster, das die Bedürfnisse der Frau zurückstellt und sie sich erstmal um alle anderen kümmert und erst dann um sich selbst. In den eigenen vier Wänden hat die Mutti zwar das Heft in der Hand, sobald dieser Raum jedoch verlassen wird, gehen auch der Respekt und vor allem die Selbstbestimmung wieder verloren. Ein letztes Label, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist die Bitch. Ein Label, das zum Großteil benutzt wird, um jegliches Verhalten abzustrafen, was von den drei vorherigen Mustern abweicht. Wenn Frauen unbequem, also eine Meinung haben oder sich auflehnen, sind, wenn sie es wagen, ihre Sexualität frei auszuleben oder ihre Bedürfnisse nicht über die von anderen stellen, wie dieses Label häufig benutzt, um Frauen zu diskreditieren und sie von der Gesellschaft abzugrenzen. Die Beispiele für dieses Labeling sind tagtäglich in fast allen Medien sichtbar, Stichwort Slutshaming. Sophia Fritz schreibt in einer, ja, wie ich finde, recht entspannten, gleichzeitig aber recht treffenden Art, die das Thema sehr gut unterstreicht und baut immer mal wieder auch humoristische Nuancen ein, wodurch sich der Text trotz seiner düsteren und zum Teil niederschmetternden Aussagen über den Stand des Feminismus recht, ja, locker und flockig liest. Außerdem zitiert Fritz, wie bereits eingangs schon kurz erwähnt, viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen zu dem Thema von unter anderem Virginie Despentes, Moshtari Hilal oder auch Simone de Beauvoir, wodurch der Text nicht wie bei Sophie Passmanns Pick Me Girls zu einem Einzelmeinungsfeuerwerk verkommt, sondern die Vielfalt und Komplexität des Problems sowohl persönlich als auch gesellschaftlich umfassend abbildet. Also mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen, also wie viele Aspekte Sophia Fritz hier noch raussucht, wie viele kleine Geschichten sie auch erzählt und es hat alles so einen sehr, sehr dichten und auch wirklich sehr, sehr niederschmetternden Charakter. Wir befassen uns ja hier sehr, sehr häufig mit feministischen Themen und besprechen auch ganz häufig feministische Bücher und vielleicht gerade dadurch hat man oder hat ich den Eindruck, dass wir eigentlich ein bisschen weiter sind gesellschaftlich, aber gerade nach dem Lesen dieses Buches ist man so ein bisschen ja, traurig getroffen, dass es so eigentlich fast so wieder so ein Rückschritt ist und ja, man doch noch nicht so gesellschaftlich so weit ist, wie man eigentlich denkt, weil diese Rollenbilder existieren halt auch und je mehr ich darüber nachgedacht hatte, desto häufiger sind mir auch diese Rollenklischees aufgefallen, auch gerade im persönlichen Umfeld. Also es war wirklich ein doch recht niederschmetternd, aber ein wirklich sehr, sehr interessantes Buch, was ein unglaublich interessanter ja, Einstieg für eine Diskussion ist, die wir gesellschaftlich absolut führen sollten. Ich bin aber natürlich nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika und Maike, what do you say?
Was ich unglaublich spannend finde, ist, dass Sophia Fritz es hier schafft, auf einer sehr dünnen Linie zu balancieren. Denn sie kritisiert ja uns Frauen und sagt, hey, es gibt diese strukturellen Umstände und all das, was Robin gerade beschrieben hat, aber wir machen auch mit. Und in dem Buch untersucht sie, wie wir mitmachen. Nicht, um quasi auf uns zu zeigen als Frauen und zu sagen, wir sind ja alle selber schuld und das stimmt ja alles gar nicht so und das haben wir uns alles selber eingebrockt. Nee, überhaupt nicht. Es geht hier eigentlich darum, eine Handlungsmacht zu erlangen, und indem man sich fragt, was ist denn eigentlich mein Handlungsspielraum in dieser Gesellschaft, die nun mal strukturell so aufgebaut ist? Was kann ich als Frau denn tun, um diese Strukturen zu ändern und uns dann auch gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen und zu sagen, hey, welche Rolle spielen wir in diesem System und welche Rolle sollten wir spielen, um das System im Sinne aller Frauen, Solidarität, ganz wichtiges Wort in dem Buch, zu verändern? Und eigentlich ist das eine Form von Empowerment, weil wir eben nicht in der Opferrolle verharren müssen, was nicht heißt, dass die Opferrolle jetzt, also dass wir alle ja gar keine Opfer sind, nur uns das nur einbilden oder so, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, Strategien zu entwickeln, wie wir durch aktives Tun diesen Systemen entkommen und diese Systeme bekämpfen und diese Systeme am Ende des Tages auch gemeinsam in Solidarität, auch Solidarität mit Männern, besiegen. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, weil dieses Buch hochgradig selbstkritisch ist. Ich habe mich in diesem Buch, und ich möchte daran erinnern, dass dieses Buch Toxische Weiblichkeit heißt, an ganz vielen Stellen selber gesehen. Und das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Aber es ist wichtig, sich ehrlich zu machen und es ist auch wichtig, sich im Austausch mit anderen Menschen, vor allem anderen Frauen, ehrlich zu machen, sich zu überlegen, ja, inwiefern habe ich denn zum Beispiel schwer gelernt, als Frau Emotionen, wie Robin das angeführt hat, in Handlungen zu übersetzen? Inwiefern habe ich denn internalisiert, dass ich als Frau um Erlaubnis fragen muss, wenn ich irgendwas möchte? Inwiefern habe ich internalisiert, dass ich als Frau nach Perfektion streben muss, um mich keinen Angriffen auszusetzen von Männern oder anderen Frauen? Und wie kann ich diese verinnerlichten Verhaltensmuster überwinden? Weil das alles haben Frauen ja gelernt, weil die Gesellschaft abweichendes Verhalten, genau wie du es beschrieben hast, Robin, bestraft. Und es braucht ganz schön viel Mut, sich diesen Bestrafungen gegenüberzustellen. Und das sind alles diese neuralgischen Punkte, die dieser Text anspricht. Und ich finde die Anlage dieses Textes und diese Themen, die ich jetzt versucht habe, hier kurz anzureißen, überhaupt anzusprechen, finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist wahnsinnig leicht zu sagen, so all diese Dinge passieren mir als Frau und ich kann ja nichts dafür. Das ist zwar richtig und ist auch wichtig, das zu sagen, aber eigentlich müssen wir auch den nächsten Schritt machen und sagen, okay, inwiefern hat mich dieses System insofern deformiert, als dass ich auch noch dazu beitrage, dass es so bleibt? Hat mich fasziniert. Was meinst du, Annika?
Ich sehe das ganz genauso. Ich habe mich auch an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Genau wie du sagst, Maike, das ist nicht schön. Das mag man nicht, aber es ist halt so unterm Strich. Und ich finde, das ist wirklich hier ein Buch, das ist, kriegt von mir eine absolute Leseempfehlung. Also für zum Weitergeben an wirklich möglichst viele Frauen und vielleicht auch Männer, weil ich finde, das ist hier wirklich echt so ein Grundlagenbuch für die weiterführende Debatte. Nicht nur, dass sie die ganzen Themen benennt, ne? Also es spielen natürlich diese Typen eine Rolle, diese Stereotype, die Robin ja gerade schon so schön aufgezählt hat. Es hängt aber auch oder es spielt auch eine Rolle, wie leiden Männer auch unter bestimmten Dingen oder wie leiden oder was heißt leiden? Eine so eine Sache zum Beispiel, dass Männer halt unter ihrer eigenen Prägung leiden, gar kein Thema. Ne? Männer können auch gewisse Gefühle nicht zeigen oder so, die werden ja ähnlich ja, in diese Rollen gepresst von Kindheit an in des patriarchalen Systems. Aber Frauen leiden unter ihrer eigenen Toxizität plus der Männer. Also da kommt so einiges zusammen, wie sie das aufdröselt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und vor allem, sie zeigt ja, genau wie du gesagt hast, Maike, jetzt nicht mit dem Finger, sondern sie stellt sich da ja auch selbst im Mittelpunkt. Ne? Mhm. Ich gebe zu, Frauenfeindlichkeit ist in meiner sozialen DNA. Ich wurde so sozialisiert. Ich sehe es jetzt, ich erkenne es jetzt, ich versuche es zu ändern. Dafür gibt sie auch Lösungsvorschläge. Das finde ich sehr spannend. Diese ganze Thematik der intergenerationalen Solidarität vor allem. Mhm. Da musste ich so ein bisschen dran denken, haben wir vor einigen Sendungen hier im Programm gehabt, das Buch von Stefanie Sargnagel, wo sie mit ihrer deutlich älteren Freundin nach Amerika fährt. Und allein, was man da so mitgenommen hat, wie sich die Generationen gegenseitig befruchten und jetzt nicht aus einem erzwungenen Verhältnis heraus, so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal mit Schwiegermutti einen Kaffee trinken oder so, das ist auch schön und gut und natürlich kann man da auch eine Freundschaft aufbauen, aber es geht ja wirklich um diese Beziehung auf Augenhöhe zwischen den verschiedenen Generationen, weil viele dieser Themen, auch dieses ganze Schuld- und Schambehaftete, was bei ganz vielen dieser Typen eine Rolle spielt, weil natürlich die Frau sich immer zurücknimmt und wenn dann irgendwas passiert, dann ist es meine Schuld und das ist ja alles so peinlich. Und das wird ja auch von Generation zu Generation weitergetragen und dass man da irgendwie mal so einen Flock einschlägt über die Generation oder zwischen Generationen, das fand ich sehr toll. Und deswegen, also finde ich, das ist ein Buch, das sollte man wirklich jeder Freundin, jeder Mutter, Tante, Schwester zum Lesen geben, einfach um sich gegenseitig besser zu verstehen und dieses System aufzubrechen. Ne? Nicht nach dem Motto, guck mal auf die Freundin, die neidet dir irgendwas oder so. Nein, sondern guck mal auf die Freundin und macht was gemeinsam. Also dieser ganze Perspektivwechsel. Und als wir uns hier so im Vorfeld so ein bisschen über dieses Buch unterhalten haben, Robin, der das wirklich sehr schön mansplainig vorgestellt hat, nein, nur ein Scherz, der das wirklich sehr schön vorgestellt hat, aber ne, er sagte ja selbst auch, dass er den Eindruck hat, wir sind eigentlich gesellschaftlich schon weiter, aber ich denke so aus Frauensicht kann man sagen, es ist wirklich unfassbar viel, wie wir auch, also unsere Generation auch erzogen wurden. Und ich finde es schön, dass Virginie Despentes hier an so vielen Stellen zitiert wird, natürlich auch mit ihrem berühmten Sachbuch King Kong Theorie, aber sie hat ja auch in Liebes Arschloch, was wir auch in der Sendung hatten, auch nochmal gesagt, diese Generation der Meisterin der Selbstironie, ne? Und alles ja gar nicht schlimm und man segelt da irgendwie so durch, also es ist ein verstörendes Buch gewissermaßen, weil man sich natürlich mal nackig machen muss und mal angucken muss, was mache ich denn da so und wie kann ich das vielleicht irgendwie ändern und dann mit anderen Frauen darüber ins Gespräch kommen, also das ist wirklich ja, fast schon mein Appell an dieser Stelle. Ich möchte, dass dieses Buch von vielen Menschen, Frauen vor allem, gelesen wird, dass darüber gesprochen wird, weil ich meine, so schön erzählt, zusammengefasst. Also an einigen Stellen holpert die Erzählung, das ist kein Ding, aber allein darüber zu reden, über dieses Buch, das hat schon eine unfassbare Daseinsberechtigung, weil so schön habe ich das Thema, was heißt schön, so schön habe ich dieses ganze Thema toxische Weiblichkeit noch nie, ja, auf einen Blick sozusagen in einem Buch zusammengefasst und die Beispiele, ja, die, da kann sich auch irgendwie jede oder jeder wiederfinden.
Also ich erstmal sehr schön, was ihr gesagt habt, auch dieses ganze, diese Diskussion jetzt loszutreten, Solidarität, ganz, ganz wichtig, natürlich nicht nur unter Frauen, sondern auch generell zwischen den Geschlechtern auch, ne? Dass Männer, also ich finde, durch dieses Buch habe ich relativ viel gelernt und gemerkt, oh, okay, vielleicht habe ich bei einigen Situationen halt eigentlich auch eher noch dazu beigetragen, diese Rollenklischees zu bedienen oder Frauen in diese Klischees reinzudrücken. Also ich finde, man lernt hier auch als Mann sehr, sehr viel. Und deswegen würde ich das auch wirklich allen Ehemännern, alle Leute, die ihr kennt, es ist sehr, sehr erhellend, dieses Buch. Und ich fand auch sehr, sehr interessant, dass Sophia Fritz hier gesagt hat, dass sie eigentlich auch schon Angst hatte, dieses Buch zu schreiben, weil im Feminismus heutzutage ist es ja immer, wenn es gegen Frauen geht, ist es immer schon schwierig. Und dann hatte sie so eine gewisse Beißhemmung, aber eigentlich ist ja genau das darüber reden total wichtig, seine Verhaltensmuster überhaupt erst zu erkennen und diese dann auch überhaupt erst ändern zu können. Weil wenn wir über bestimmte Sachen schweigen, wenn wir die Sachen totschweigen, weil sie vielleicht einfach unangenehm sind oder vielleicht nicht mal unbedingt gegen das Konzept des Feminismus gehen, ich finde, das ist hier absolut für das Konzept des Feminismus, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass es häufig gesagt wird, ja, ne, über schlechte Verhaltensweisen von Frauen darf man nicht reden, weil dann kommen sofort immer die ganzen alten weißen Männer außer Ecke und sagen, ja, genau, die Frauen sind nämlich genauso schlimm. Und darum geht es hier überhaupt nicht, sondern einfach, dass man eben über diese Muster sprechen kann, damit man sie eben besiegen kann. Weil wenn man erst wenn man diese Muster erkennt und bei toxischer Männlichkeit, das ist ja ein Wissenschaftsfeld, was schon so krass untersucht wurde und wo wir auch schon 3 Bücher vorstellen konnten und wo wir auch schon ganz, ganz häufig drüber geredet haben. Und diese Aspekte toxischen Weiblichkeit, der wird bisher relativ, also er wird erwähnt, aber relativ wenig, und ich finde super, dass es halt eben dieses Buch gibt, dass das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, dass man eben, wenn man um diese Verhaltensmuster weiß, dann auch eben weiß, dass sie da sind und dann vielleicht auch eben miteinander darüber sprechen kann, ohne von Scham behaftet zu sein, wie du es gesagt hast, Annika.
Ja.
Und das ist ja super für die Gesellschaft, also kann ja nur besser werden.
Und ich finde auch, da erschließt sich, je mehr man darüber liest und vor allem jetzt auch diese bislang aus meiner Sicht in der ganzen Debatte ein bisschen zu wenig beleuchtete Seite der toxischen Weiblichkeit, weil es eben so ein Tabuthema ist, aus genau den Gründen, die du ausgeführt hast, Robin. Ich meine, das sieht man auch, wie das alles ineinander greift, weil es hat ja Gründe, warum Männer toxisch männlich sind, und es hat Gründe, warum Frauen toxisch weiblich sind. Und klar schaden sie damit Leuten außerhalb ihrer eigenen Person, aber vor allem auch sich selbst. Und ich finde, hier ist so ein richtig gutes Beispiel bei Sophia Fritz, wie das ineinander greift, nämlich, dass Männer in ihrer Sozialisierung, das haben wir auch bei unserem guten Freund Klaus Teweleit sehr ausführlich erfahren und besprochen, könnt ihr alles nochmal nachhören in unserer Folge zu Männerfantasien von Klaus Teweleit, dass Männer nicht lernen, ihre Emotionen zu fühlen, weil sie anerzogen bekommen, diese Emotionen nicht zu fühlen und auch nicht zu zeigen, entsprechend auch nicht lernen, sie verbal auszudrücken. Und Frauen auf der anderen Seite Männern dann ihre emotionale Kompetenz auch absprechen. Und das ist dann halt so ein toxischer Kreislauf. Also das habe ich in meinem Umfeld schon ganz, ganz oft erlebt. Das ist auch dieser Klassiker von wegen, ja, ich kriege ihn wieder hin und so, und ich kann ihn ändern und so. Ja, und das ist ja eigentlich kein Angebot der Unterstützung, das ist eigentlich eine Form der Herablassung. Es ist eine Form zu sagen, du bist nicht in der Lage oder du hast keine Agency, was deine Gefühle angeht. Ich erkläre dir jetzt, wie man Gefühle fühlt und was deine Gefühle sind. Dass das alles Formen der emotionalen Manipulation sind, die sich in einem Kreislauf zwischen Männern und Frauen quasi hochschaukeln. Und das finde ich unglaublich interessante Einsichten. Und das ist auch der einzige Punkt, wo ich Sophia Fritz wirklich vehement widersprechen würde, nämlich, dass sie sagt, dass Frauen durch toxische Weiblichkeit vor allem sich selbst Schaden. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass bei beiden toxischen Konzepten, bei Männern und Frauen, schaden die Menschen sogar denen, die ihnen am nächsten sind und denen sie vielleicht helfen wollen unter Umständen, und sich selbst. Das macht die ganze Sache ja so absurd.
Also was ich auch sehr, sehr spannend fand, sind auch diese, wo wir gerade vorhin auch über Solidarität gesprochen haben, der Blick, wie die Solidarität denn jetzt ist. Da ist ja auch dieses Beispiel, das schildert sie auch sehr anschaulich, wie teilweise Nähe durch Abwerten anderer Frauen hergestellt wird. Also das berühmt-berüchtigte Lästern, ne? Genau, ja. Wir treffen uns mit unseren Freundinnen oder vielleicht auch Frauen, die wir gar nicht so gut kennen und vereinen uns im gemeinsamen Lästern, ne? Also das ist auch nur so ein Beispiel, da kann ja jeder mal in sich reinhören oder jede, ob man das schon mal gemacht hat und vor allem auch mit welchem Zweck, ne? Also nicht einfach nur, um über andere schlecht zu reden, sondern um ein Solidaritätsgefühl herzustellen und allein das muss man sich mal ganz in Ruhe mal so drüber nachdenken, was das eigentlich schon für ein Mindfuck ist. Ganz merkwürdig. Und da gibt es halt wirklich viele Beispiele von. Und was ich auch noch wirklich ganz, ganz wichtig finde, das haben wir jetzt häufiger schon mal gesagt, man muss sich diesen Dingen erstmal bewusst werden, diesen Strukturen überhaupt. Also ich glaube, das Problem ist, warum es vielleicht auch so ein bisschen totgeschwiegen wurde oder wird es vielleicht gar nicht totgeschwiegen, warum es noch gar nicht so ein Thema ist, weil vielleicht sich tatsächlich viele Frauen dessen noch nicht bewusst gemacht haben, weil auch das ist natürlich schmerzvoll und teilweise nicht ganz schön, aber Leute, wir müssen drüber sprechen.
Ja,
absolut.
Es geht nicht ohne.
Genau so ist es. Und dafür ist das natürlich ein sehr toller Einstieg und ein sehr tolles Buch, um genau darüber sprechen zu können. Deswegen können wir euch das nur empfehlen, euch das durchzulesen, das zu verschenken, jedem zu sagen, dass es dieses Buch gibt, damit wir diese Diskussion gesellschaftlich weiterführen können. Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz, erschienen im Hansa Berlin Verlag für 22 € in der Hardcover-Variante und 16,99 € als digitale Version erhältlich. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Und jetzt geht's zu Annika und ich sage jetzt einfach mal das Schlagwort hier, Eat the Rich. Was ist da los, Annika?
Ja, das trifft es ganz gut. Ich habe den neuen Roman von Tsi Pam Seng im Angebot. Den Debütroman Wie viel von diesen Hügeln ist Gold hatten wir hier natürlich schon in der Show vorgestellt. Hört's gerne nochmal nach. Und jetzt haben wir ihr neues Werk Wo Milch und Honig fließen. Das hört sich ja schon nach Dekadenz und Überfluss an und genau das, Robin hat schon gut gesagt, Eat the Rich steht ja auch so ein bisschen im Mittelpunkt. Worum geht es denn hier? Wir haben es mit einer namenlosen Protagonistin zu tun, die ja so gegen Ende ihres Lebens hin uns so ein bisschen an ihrem Leben teilhaben lässt. Also die zurückschaut, aufgrund eines Ereignisses wird sie an ihre Zeit in diesem Land, in dem Milch und Honig fließen, erinnert. Dort hat sie nämlich ein Jahr verbracht. Was hat es denn damit auf sich mit diesem Land und wieso war sie da? Das werde ich euch gerne erklären, denn es braucht ein wenig Erklärung, denn diese Welt, die Tsi Pam Seng hier entwirft, ist unserer zwar sehr ähnlich, aber schon ein paar unschöne Schritte weiter. Wir haben es hier also mit einer dystopischen Zukunft zu tun, in der verschiedene Umweltkatastrophen dafür gesorgt haben, dass große Teile der Welt zum einen unter einer dunklen Wolke verschwunden sind und das natürlich dann im Anschluss zahlreiche Hungersnöte zur Folge hatte. Also Smog ist ausgebrochen in der Mitte der USA, hat sich von dort ausgebreitet und dann sind natürlich jede Menge Ernten ausgefallen. Vor allem die USA und Südostasien sind also dort sehr, sehr betroffen gewesen. Viele Menschen sind verhungert, viele Tiere sind gestorben, viele Pflanzen, vor allem Nutzpflanzen, sind eingegangen. Die Menschheit forscht weiter. Und das, was man hauptsächlich noch gut essen kann, sind Produkte aus Mungo-Protein-Soja-Algenmehl, so heißt es da so schön. Die haben dann nämlich was entwickelt, was halt in der Dunkelheit gedeihen kann. Aber schmeckt alles so ein bisschen pappig, das kann man sich vielleicht vorstellen. Und unsere Protagonistin, die eigentlich eine Amerikanerin ist, Kind von asiatischen Einwanderinnen, die findet sich, als die Geschichte, so wie sie sie erzählt, beginnt, in England wieder. Ist nämlich nach diesem ganzen Chaos mit dem Smog und so, hat Amerika die Grenzen zugemacht und sie war gerade in Europa unterwegs als Köchin und sucht jetzt also einen Job mit 29 und bewirbt sich um eine Stelle, die so ein bisschen, ja, merkwürdig klingt, ein bisschen geheimnisvoll. Sie soll Privatköchin werden für eine Spitzenforschungsgesellschaft auf einem Berg an der italienisch-französischen Grenze. Und dort geht sie also hin in diese Forschungseinrichtung, die das Ziel hat, Pflanzen zu entwickeln, die halt ja gut wachsen, gut gedeihen in dieser neuen Welt. Und ja, sie kommt dahin in diese Einrichtung, kaum Menschen da, sie wird auch ziemlich abgeschottet und muss dort halt mit dem, was im Labor gezüchtet wurde, Essen kochen. Und es stellt sich heraus, die sind schon ziemlich weiter mit ihrer Forschung. Die haben mehr oder weniger alle Pflanzen wiederhergestellt aus ja alten DNA-Molekülen, was man da noch gefunden hat. Da werden sogar Mammuts wiederbelebt und tasmanische Tiger, also schon ein bisschen mehr als ein kleiner Privatzoo, so möchte ich es mal sagen. Und das Ganze wird noch geheimnisvoller, denn sie hat dort ihren mysteriösen Arbeitgeber, der also Chef von dieser Forschungseinheit ist. Dann gibt's noch die Tochter Aida, die da die ganzen Labore überwacht, mit der sie sich dann auch ziemlich schnell, ziemlich gut anfreundet. Und auch unsere Protagonistin bekommt in dieser Gemengelage eine Rolle zugedacht, mit der sie überhaupt nicht gerechnet hätte. Auch diese Leserin hätte nicht damit gerechnet. Aber das Ganze entwickelt sich zu einer Art Charade, die diese drei Leute, also die Köchin, der Arbeitgeber und die Tochter, dort potenziellen InvestorInnen vorspielen, damit die halt möglichst viel Geld in diese Forschungseinheit stecken. Soweit einmal zur Rahmenhandlung. Das Ganze geht noch weiter, aber aus Spoilergründen werde ich hier nicht weiter drauf eingehen. Das ist aber wirklich auf der Plot-Ebene schon sehr, sehr stark. Also das hat mir gut gefallen, was Zipam Zhang sich da ausgedacht hat. Das ganze Worldbuilding, das ist wirklich durchexerziert bis in die kleinste Ebene. Das passt alles. Wir kennen ja alle diese Kippmomente, von denen immer wieder gesprochen wird, gerade wenn es um Thema Klimawandel etc. geht, wie es da eventuell weitergehen könnte, wenn halt sowas mal passiert, wie so ein Smog, wie sich das auch gesellschaftlich auswirkt auf die ganze Welt. Das hat die Autorin hier also wirklich gut dargestellt und auch die kleine Handlung selbst mit der Protagonistin und dieser Familie, dieses Forschungsinstitut, in das sie da reinkommt, das ist schon gut dargestellt als eine Mischung aus Öko-Thriller mit ein bisschen Mystery. Das hält einen schon spannungsmäßig wirklich gut bei Laune. Was mir auch gut gefallen hat, ist die Sprache, die also wirklich, ja, trieft sozusagen. Es geht ja viel um Essen. Es geht um Essen und Genuss in einer Welt, die sich größtenteils, ich sag's gerne nochmal, von Mungobohnen, Protein, Soja, Algenmehl ernährt. Und diese Leute da auf dem Berg, genau, die haben halt, die können aus dem Vollen schöpfen. Da trieft das Fett, da tropft es, die Soße, da ist alles verschmiert, da wird gekostet, da wird probiert, da wird gebacken, gebraten, gesotten und sonst irgendwas. Das Ganze halt, wie gesagt, es sind ja halt die Reichen da oben, die sich das alles mal angehen lassen. Die werden da sozusagen mit Essen eingekauft, damit die sich da in diese Forschung investieren. Also das ist wirklich diese Mischung aus Genuss, Dekadenz, das kommt sprachlich auch sehr, sehr gut rüber. Ich fand trotz allem, trotz des tollen Plots, trotz des tollen Worldbuildings, trotz der tollen Sprache, hatte das Buch teilweise so ein paar Längen. Dann leider doch. Also da gibt's durchaus so ein paar Abzüge in der B-Note, aber für Menschen, die gerne kochen, die gerne essen und die vor allem auch gerne in, gut, realistische Dystopie klingt immer so ein bisschen, als wenn es das nicht gibt, aber ne, wer weiß, wie es so in 10, 20 Jahren hier auf der Welt aussieht. Also da, wenn man da so ein bisschen in die Richtung weiterdenkt, sitzt das hier schon alles ganz gut in diesem Buch. Ja, wie gesagt, das ist Zipam Zhangs neuestes Werk. Habt ihr beiden, lieber Robin, liebe Maike, Fragen?
Na sicher, Annika. Was wäre denn hier los, wenn wir keine Fragen auf einmal hätten? Ja, du erwähntest den Arbeitgeber und seine Tochter. Wo spielt denn die Frau, die Mutter gar keine Rolle? Ist die weg? Gibt's die nicht? Oder ist sie nur so am Rande am Start?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Das wird euch vielleicht beide interessieren. Wir haben es hier nämlich mit zwei Müttern in diesem Buch zu tun, die eigentlich nicht da sind. Also auch die Mutter der Protagonistin, die spielt rückblickend eine große Rolle, lebt aber zum Zeitpunkt nicht mehr, als die Haupthandlung einsetzt. Kein Spoiler, das wird gleich am Anfang erzählt. Und auch die Mutter, genau wie du sagst, Robin, von dem Arbeitgeber, beziehungsweise die Frau von dem Arbeitgeber und Mutter der dazugehörigen Tochter, auch die ist abwesend in der Handlung. Das wird aber auch erläutert und sie wird auch gewissermaßen, ja, hat sie so einen kleinen Auftritt, so möchte ich es mal nennen. Aber anhand dieser beiden fehlenden Müttern wird auch eine interessante parallele Geschichte so ein bisschen erzählt. Da kann ich jetzt auch wieder leider aus Spoilergründen nicht drauf eingehen.
Schade.
Aber wir haben es hier, also ja, wir haben es ja also auch so ein bisschen beiderseitig mit diesem Konflikt der jeweiligen Kinder, in Anführungszeichen, die in dieser Zeit leben. Also die Protagonistin, sie sagt, die sind die Generation Eintagsfliege, weil sie halt die erste Generation ist, die kürzer leben wird als die der vorherige. Und die Tochter am Forschungsinstitut genauso. Und wie die jeweils zu ihren im Buch nicht anwesenden Müttern stehen, das bringt hier auch nochmal eine schöne Nuance rein, Das macht das Buch natürlich vielleicht auch spannend für den diversen Buchpreise, weil wir wissen ja, verschwundene Mütter sind immer ein heißes Thema. Das konnte ich mir nicht verkneifen.
Ja, finde ich gut. Klingt nicht nur spannend für Buchpreise, klingt auch spannend für mich, sage ich ganz ehrlich.
Aber Annika, eine Formulierung eben ist mir aufgefallen, die war nämlich dubios. Wir wissen, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, aber was meinst du, wenn du sagst, es ist gut zu Ende erzählt?
Also, es ist ja zum einen rückblickend erzählt und es erzählt die gesamte Geschichte wirklich bis zum Ende. Also es gibt einen relativ großen Plotpoint zum Ende hin, wo es einen gewissen Punkt gibt, wo sich viele Dinge verändern und wo, sage ich mal, vielleicht einem konventionellen Buch auch die Geschichte zu Ende gewesen wäre. Aber die Autorin erzählt tatsächlich noch weiter, auch wie sich nach diesem großen Plot-Turning-Point zum Ende hin, wie sich die Geschichte dennoch weiterentwickelt. Und es ist halt einfach rund. Es ist nicht so dieser kleine Ausschnitt aus dieser Zeit. Natürlich spielt das da, ist das schon der Mittelpunkt, dieses eine Jahr, den diese junge Frau da in diesem komischen Institut verbracht hat. Aber auch, wie sich alles, was danach passiert, auswirkt. Und zwar auch gesamtgesellschaftlich. Weil nämlich dieser Plot-Point, den ich halt jetzt aus Spoilergründen nicht nennen kann, tatsächlich Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat. Und auch das ist dann wieder sehr rund. Also ich muss sagen, das sind so zwei Plottebenen, die beide zu Ende erzählt sind und wo dann am Ende auch nicht mehr wirklich viele Fragen offen bleiben. Und das hat man ja auch nicht immer. Also das ist mir hier sehr positiv aufgefallen.
Klingt auf jeden Fall richtig spannend. Annika, erzähl unseren ZuhörerInnen doch mal, wo sie sich dieses Werk zulegen können und wie viel Euro dann sie daraus aus ihrem Portemonnaie berappen müssen.
Das mache ich sehr gerne. Zieh, Pam, Zang, Wo Milch und Honig fließen, ist erschienen bei unseren guten Freundinnen im S. Fischer Verlag. Liebe Grüße, übersetzt von Eva Regul und ist erhältlich im Hardcover für 24 Euro und im E-Book für 19,99.
Neues, neues. Dann kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Dann kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und ich sage jetzt einfach mal, jetzt wird's richtig halluzinatorisch. Maike, hast du schon den Pilzkakao rausgeholt?
Ja, ich habe schon mehrere Liter halluzinogenen Kakao-Intus. Das wird man jetzt an meiner Rezension merken. Wir sprechen über Alvaro Enrique und von Königreichen hast du geträumt. Warum haben wir dieses Buch ausgesucht? Informationen aus dem Backoffice. Wir hatten eigentlich ein anderes Buch eingeplant und dessen VÖ-Datum ist nach hinten verschoben worden. Und da habe ich gesagt, das ist meine Chance. Denn Alvaro Enrique, da waren wir uns sicher, kommt auf die Liste für den internationalen Booker, weil dieses Buch so toll ist und dann können wir es in der Booker-Sonderfolge machen. Aber die Jury, pfui, kann ich da nur sagen, Jacques Hues, hat ihn nicht berücksichtigt, was nicht nur ich richtig schlecht und überraschend finde. Aber egal, wir machen jetzt trotzdem Alvaro Enrique. Ganz einfach, weil es sich lohnt für euch zu erfahren, was dieser Literatur-Superstar aus Mexiko, der bei uns noch kaum bekannt ist, hier zusammengerührt hat. Worum geht es in Von Königreichen hast du geträumt? Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Besprechung von Laurent Binets Eroberung, Civilisation im französischen Original. Eine Alternativhistorie, in der die Inkas Europa kolonisieren. Hier haben wir es jetzt mit einer Alternativhistorie zu tun, die basiert ebenfalls auf wahren Ereignissen, nämlich die Reise des spanischen Conquistador Hernán Cortés nach Tenochtitlan, das heutige, wo heute Mexiko Stadt ist, wo er das Aztekenreich zu Fall bringen wollte. Und das ist kein Spoiler, weil wir alle haben Google und Geschichtsbücher, auch wirklich zu Fall brachte. Er traf dort auf König Moctezuma II. Und wie gesagt, das war der Anfang vom Ende. Aber Alvaro Enrique, der ist natürlich überhaupt nicht gezwungen, sich an historische Fakten zu halten und schreibt hier auch eine Alternativgeschichte. Wie genau die ausgeht, können wir natürlich nicht verraten, aber die Mittel, über die werden wir hier sprechen. Denn wie es sich gehört für Mittel- und Südamerika, gibt es hier ordentlich magischen Realismus auf die Ohren. Plus, selbstverständlich lässt Alvaro Enrique die mexikanischen Völker selbst zu Wort kommen. Dazu muss man wissen, in der Geschichtsschreibung, die uns zur Verfügung steht, die wir hören, werden ja häufig, das kennen wir auch bei den Columbus-Erzählungen, diese Conquistadores als positive Weltenerschließer dargestellt. Und auch bei Hernán Cortés gibt es in der Rekonstruktion der Geschichte viele Briefe, die er an Karl den V. schrieb und andere Spanier, die dabei waren als sogenannte Augenzeugen, die natürlich aus Sicht der Gewinner und aus eurozentrischer Sicht diese Geschichte erzählen, während Enrique selbst die indigenen Völker im Buch gleichermaßen repräsentiert. Diese ganze Unternehmung der Spanier, dorthin zu reisen nach Mexiko, ins heutige Mexiko, die basierte eigentlich auf einem Eroberungsfeldzug, die den Sklavenhandel vorantreiben sollte. Dadurch, dass sie aber so viele territoriale Gewinne gemacht haben, waren die Eroberer ja fast besoffen von ihrem Erfolg. Merkt euch die halluzinogene Wirkung, ne? Drogen spielen gleich noch eine große Rolle. Und auch vollkommen berauscht von der Gefahr und dem Abenteuer und haben fast eine Form des Realitätsverlustes erlebt. So beschreibt es Enrique. Sie treffen also in diesem Rausch der Eroberung auf Moctezuma II. In Tenochtitlan, einer ziemlich abgeschlossenen Stadt, der dort auch ein Regime errichtet hat, das auf Macht und Blutvergießen und rücksichtsloser Durchsetzung eigener Interessen basierte. Und Moctezuma selbst spricht stark und gerne den halluzinogenen Drogen zu. Das ist ein großes Thema in dieser Stadt. Zum einen haben wir den halluzinogenen Kakao, der dort ausreichend konsumiert wird. Und natürlich auch das Peyote, Pilze, alles Mögliche. Wir haben also ein Gefühl des Realitätsverlustes und des Zusammenstoßes der Kulturen. Zum einen führt es natürlich zu einem großen Unverständnis und zu großem Angst und Misstrauen auf beiden Seiten. Moctezuma fürchtet, dass sein Reich untergeht, während die Spanier fürchten, dass sie diese abgeschlossene Stadt nie mehr verlassen werden. Eine große Gefahr und gleichzeitig rauschhafte Erfahrungen fallen dort ineinander. Und Enrique ist ganz, ganz stark, uns als Lesende damit reinzuziehen. Wir haben ganz viele Beschreibungen der Örtlichkeiten, der Gerüche, der Geräusche. Das ist so großartig plastisch dargestellt. Dieser Palast ist wie ein Labyrinth, sodass man auch beim Lesen dieses Gefühl der Desorientierung nachvollziehen kann. Gleichzeitig wird diese Entfremdung oder diese Fremdheit und die Gefahr, der wird auch eine große Faszination gegenübergestellt. Also die Hybridität der Kultur ist auch ein wichtiges Thema und die Faszination am Fremden im positiven Sinne. Sehr, sehr komplex, sehr, sehr spannend, auch spannende Nebencharakteren. Moctezumas Schwester, die auch seine Frau ist. Wir haben eine Sklavin, die als Übersetzerin arbeitet. Wir haben einen Mönch, der auch Übersetzer ist. Also ganz viele spannende Charaktere. Und wenn man recherchiert, merkt man, dass die alle historisch belegt sind, bis auf einen Galderer. Alle anderen sind sogar echt und natürlich ausgearbeitet von Enrique. Aber diese rauschhaften Zustände, die werden immer weiter ausgearbeitet, je länger der Text andauert. Und irgendwann kippt das alles ins Fantastische. Aber da der Übergang so natürlich gearbeitet ist, basierend auf diesen wahren historischen Begebenheiten, ist der Effekt auf den Lesenden sehr faszinierend. Man hat das Gefühl, dass die Zeit implodiert, dass die Geschichte außer Kontrolle gerät. Man hat auf einmal Poeten, die in die Geschichte kommen, von außen Ramón López Velarde. Auf einmal hört Moctezuma Glamrock, was es, Überraschung, bei den Azteken nicht gab. Auf einmal kann man Enrique quasi dabei zusehen, wie er die Geschichte schreibt in der Geschichte. Ganz faszinierend. Und das ganze Buch, das noch als kleiner Hintergrund, Achtung, Literatur, historische Abschweifungen, bezieht sich auf Pedro Calderón de la Barca's Life is a Dream, ein sehr, sehr berühmtes Theaterstück aus dem spanischen goldenen Zeitalter, wo es auch um einen gefangenen König geht, denn Moctezuma war in seiner eigenen Stadt ein Gefangener der Spanier, die gleichzeitig, wie gesagt, wie in einer Festung in der Stadt gefangen waren. Und es geht um die Konstruktion der Realität bei Calderón, aber auch bei Enrique. Also ich war fasziniert. Ich bin immer noch der größere Fan von Binet. Das ist ja sowieso einer meiner Lieblinge aus Frankreich, was der uns immer um die Ohren haut. Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, Robin hat recht. Der ermahnt uns hier in diesem Podcast nämlich immer mehr Südamerika zu machen. Da ist so viel los literarisch. Also sowohl literaturhistorisch könnten wir da mal so ein bisschen euch Pablo Neruda oder so um die Ohren hauen. Das haben wir alles auf dem Zettel. Aber auch Gegenwartsliteratur. Also Álvaro Enrique, einer der ganz, ganz großen postmodernen Autoren in Mexiko. Und wenn man hier von Königreichen hast du geträumt liest, dann weiß man auch, warum. Oder Robin?
Ja, absolut. Ich kann dir da zustimmen. Also das ist ein Buch, das fordert einen definitiv heraus und das möchte es auch. Und das macht auch gar keinen Hehl daraus, dass es einen herausfordern möchte. Was ich hier gar nicht als Negativum darstellen möchte, sondern einfach, ja, da muss man sich ein bisschen eingraben. Und wenn ich meine eingraben, rede ich halt mit Spitzhacke und Schaufel, weil das ist schon kompliziertes Zeug, aber halt auch richtig, richtig geil. Also es ist literarisch so umwerfend gestaltet, dieses ganze Wirrwarr und diese ganze halluzinatorische Essenz, die kommt ja da tatsächlich relativ gut raus. Also man fühlt sich ja selber teilweise beim Lesen, als würde man irgendwie gerade wahnsinnig werden oder hätte ja irgendwie selber gerade was eingeschmissen. Und das macht halt den großen, großen Spaß aus, weil ganz viel ist Überblendung, ganz viel rutscht ineinander. Das sieht man halt auch daran, dass es zum Beispiel überhaupt keine direkte Rede gibt. Alles wird so im Text geschrieben. Teilweise sprechen zwei Charaktere in einem einzigen Satz mehrfach miteinander. Also das ist wirklich, da muss man richtig, richtig durchblicken. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist diese leicht horroreske Tendenz, die es da gibt. Also ich fand, das war teilweise so durch dieses Labyrinthhafte, du hast es ja gerade sehr schön beschrieben, mit dieser Festung, mit diesem Labyrinthhaften, auch mit diesem Gefangensein auf beiden Seiten, sowohl Cortés als auch Montezuma, sind ja irgendwie Gefangene in ihrem System, Gefangene in ihren eigenen Reihen und gleichzeitig auch wieder Herrscher auf gewisse Art und Weise. Und diese Kontraste, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, weil sie von Enrique hier sehr, sehr schön, ja, aufgezeigt wurden und auch dem Leser näher gebracht wurden. Und zwar wirklich literarisch durch den Text, nicht, dass einfach nur stumpfe Exposition beschrieben wurde. Nein, es wurde gezeigt, es wurde mir emotional näher gebracht. Und das hat mir sehr gut gefallen, diese leichte Horror-Ästhetik. Was mir auch unglaublich gut gefallen ist, ist diese House of Cards-mäßige Geschichte. Also da geht es ganz, ganz viel um Politik und wer da mit wem was gemacht hat und wer da welche Hauptstadt gehört und wie man jetzt politisch wie agieren muss, damit Montezuma sein Herrschaftsreich behält und dann natürlich auch seine Schwester / Ehefrau, was ja auch immer so eine Sache, die
bitte was? Hier,
ja, du hast richtig gehört, Annika. Was übrigens auch wieder ein politischer Schachzug war, also das ist total spannend und die ja auch als Nebenfigur eigentlich ist, eigentlich angelegt ist, aber auch sehr, sehr viel so, im Hintergrund macht, ne? Und auch die Übersetzer zum Beispiel, also die unterhalten sich da teilweise untereinander, die Conquistadores, und was die Übersetzer wiederum dem Montezuma sagen, beziehungsweise was Montezuma sagt und was die Übersetzer dann wiederum den Conquistadoren sagen, das ist auch wieder was ganz anderes. Also die sorgen da eigentlich für Harmonie und das hat mir auch sehr gut gefallen, dass die Übersetzer dann immer die härteren Sprüche, die da teilweise bringen, so entschärft haben und sich gegenseitig immer so ein bisschen, immer so, das kannst du so nicht sagen, ich schmier dir mal lieber ein bisschen Honig aufs Maul. Das hat mir sehr schön gefallen, auch diese lockere Art, mit der Enrique diese Geschichte beschreibt. Also es ist zwar ganz, ganz schwierig, oder was heißt ganz, ganz schwierig, würde ich so nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht gerade das leichteste Buch, was ich gelesen habe. Da muss man sich wirklich konzentrieren, da muss man ein bisschen einsteigen, aber genau dann zieht es einen halt auch mit und irgendwie hat es dann auch eine gewisse Leichtigkeit, die dieses Buch entwickelt und durch die man, ja, wo man gerne einfach mitgeht, durch Enriques Alternative History.
Robin, du hast so viele spannende Sachen gesagt und ich würde dir in allem zustimmen. Also zum Beispiel dieses Horrorelement, das du angesprochen hast. Das ist natürlich sehr, sehr blutrünstig. Wir sprechen hier von einem kolonialen Eroberungsfeldzug. Gleichzeitig ist auch die Kultur in Tenochtitlan sehr blutrünstig mit Menschenopfern und so weiter.
Ja, gleichzeitig und so ganzen Bauten, wo nur so Schädel drin hängen, damit die so klappern im Wind und so.
Ja, also Wahnsinn. Und gleichzeitig hat das Ganze aber auch ein Slapstick-Element. Es ist auch so, so lustig, wie diese großen Männer auch demontiert werden. Wie die kleinen Leute, die eigentlich versklavten ÜbersetzerInnen zu mächtigen Menschen werden, indem sie die ganzen Dynamiken, wie du es gerade beschrieben hast, komplett verändern. Wirklich großartig, wo man natürlich bei vielen Dingen, weil es keine Quellen gibt, nicht weiß, war das so? Oder hat Enrique hier sich an der Geschichte gerecht? Das hat er auf gewisse Art und Weise ja auch in diesem Buch. Kann man ja als Autor schön machen. Man kann sich an der Geschichte rächen, wenn man sagt, was da gelaufen ist, das hat mir nicht gefallen, das schreibe ich jetzt mal anders. Also man hat dieses Horror- und Slapstick-Element, das aufeinander trifft, sehr, sehr gekonnt. Man hat diese politischen Ansätze und ich fand die Politik und die Sprache, was du jetzt gerade erwähnt hast. Das sind die Dinge, die es auch so gegenwärtig machen. Weil die Art und Weise, wie diese Politiker dort denken, die ist ja identisch mit dem, was heute passiert. Es geht um Machterhalt, es geht um das Schaffen von Mehrheiten. Es geht auch um hässliche Erpressungstaktiken teilweise. Also da hat sich ja nichts geändert in den letzten 500 Jahren. Ja, und die Sprache und auch die Art und Weise, wie Enrique mit der Sprache der Azteken, mit Nahuatl operiert innerhalb des Gesamttextes, gibt dem Ganzen ein so gegenwärtiges Gefühl. Und das hat mir gut gefallen. Weil unterm Strich, wenn man jetzt all diese Elemente, die wir besprochen haben, zusammenfasst, kommt man halt immer wieder zum Thema der Hybridität. Dass eben Enrique sagt, ja, all diese Dinge können aber auch gleichzeitig existieren. Und all diese Kulturen und Sprachelemente und Zeitebenen und Geschichte, es kann gleichzeitig existieren. Und eigentlich ist der Fiebertraum, dass wir glauben, dass alles getrennt ist, dass wir glauben, dass sich alles gegenseitig ausschließt. Also ich möchte hier nicht spoilern, aber auch eine These dieses Buches ist ja, dass viel Geschichte einfach ein Fiebertraum ist, der den Träumen von Menschen entspringt. Und da sind so viele kluge Gedanken so spielerisch verarbeitet. Ich glaube, das ist auch so ein Buch, da könnte man jetzt 3 Wochen drüber diskutieren.
Ja, auf jeden Fall auch noch über ganz viele Aspekte, die da drin vorkommen. Auch diesen Slapstick-Humor hast du gerade mal erwähnt, der ist auch so toll gemacht. Ne? Also so die ersten Male, glaube ich, habe ich da drüber gelesen, weil ich das gar nicht verstanden habe. Und irgendwann war ich so, ach so, der verarscht mich hier gerade. Das finde ich witzig. Sowas mag ich auch immer, wenn einen so ein Buch so ein bisschen manchmal in die Irre führt. Und auch diese, du hast es ja auch schon gesagt, dass Enrique zwischendurch auch sagt, ja, also literarisch wäre es jetzt cool gewesen, wenn der Cortez jetzt da und da gestanden hätte, um sich das anzugucken. Hätte der andere das und das gemacht, das ist richtig, richtig lustig, richtig interessant, unfassbar literarisch hochwertig geschrieben, was komplett, extremes, aber auf positive Weise sehr extrem gemacht, und deswegen ist es halt einfach ein wirklich tolles Buch, und deswegen möchte ich mir auch hier nochmal bedanken, dass du mich da reingezogen hast, Maike. Also, als du davon gesprochen hast, war ich direkt so, ja, I'm into it. Deswegen hat mir das auch hat mir sehr viel Spaß bereitet, und da möchte ich mich natürlich nochmal bei dir bedanken, dass du mir hier Alvaro Enrique mich mit reingezogen hast.
Ich bin sehr froh, dass wir darüber sprechen konnten, denn während Alvaro Enrique sich an der Geschichte rächt, rächen wir uns an der Longlist des International Booker, dass ich damit gerechnet habe.
International Booker.
Genau. Die weinen jetzt in London, ich bin mir ganz sicher. Weil ich habe das ja nicht ohne Grund angenommen, und so viele auf der ganzen Welt, die mit dem Booker mitfiebern, haben das nicht umsonst angenommen, dass es auf der International Booker Liste auftauchen wird, weil die englische Übersetzung You Dreamed of Empires gerade wirklich hohe Wellen schlägt. Und wie viel Literatur aus Mexiko tut das schon? Also in der englischsprachigen Welt hat es übersetzte Literatur ja sowieso schwer. Und je kleiner das Land ist, wo es herkommt, oder je weniger es abgebildet wird auf der internationalen literarischen Bühne, desto schwieriger wird es. Deswegen ist es umso beachtlicher. Ich sage nicht, dass es fair ist. Im Gegenteil, es ist unfair, aber es ist eine Tatsache, eine unfaire Tatsache. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Alvaro Enrique in der englischsprachigen Welt gerade so viel Aufmerksamkeit und Zuspruch bekommt. Und ich verstehe es nicht, dass es in Deutschland noch nicht so ist, denn es gibt das ganze Ding ja als Übersetzung von Königreichen hast du geträumt. Carsten Regling hat sich diesem anspruchsvollen Werk als Übersetzer angenommen. Unsere Freundinnen vom Karl Blessing Verlag haben es verlegt. Und ihr könnt dieses Werk erstehen in der gebundenen Variante für 24 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition für 18,99.
Sehr schön. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und damit sind wir leider am traurigsten Teil dieser Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh.
Ja, es ist immer so schön mit euch und natürlich immer so schade, dass wir aufhören müssen. Aber ey Leute, nicht verzagen, wir sind in 2 Wochen wieder am Start. So lange ist das gar nicht. Und haben natürlich wieder ganz tolle Neuerscheinungen am Start. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Immer nicht weinen, dass vorbei ist, sondern sich freuen auf die nächste Folge. Das ist mein Tipp für euch. Und deswegen möchten wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden. Wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt natürlich bitte gesund. Bis zur nächsten Folge dürfen wir euch jetzt an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss!